Guten Morgen von mir aus auch. Wir wollen mit einem Gebet beginnen. You're gonna help Kyle? Beten wir mal. Wer möchte, kann dazu aufstehen. Großer himmlischer Vater, danke, dass du uns diesen Tag geschenkt hast. Herr, ich lege diese Zeit in deine Hände. Ich bete einfach, dass du Türen öffnest, Herzen öffnest, dass du uns zeigst, was du sagen willst zu uns. Du bist gut, Herr. Nimm all das von uns weg, was uns von dir ablenkt, dass wir wirklich ganz für dich da sind jetzt. In Jesu Namen. Amen. Dürft euch setzen. So, ich glaube, ich habe die russische Übersetzung an Rita, ja? Ich nehme an, dass die meisten von euch, ich auch natürlich, dass wir alle Zeiten im Glaubensleben haben oder gehabt haben, wo wir das Gefühl hatten, dass wir wirklich Gott ganz nahe sind. Vielleicht war es an einem Sonntag, vielleicht war es auf einer Freizeit oder irgendwo Konferenz oder was auch immer. Oder im Urlaub vielleicht, wo einfach das Gefühl war, ja, Gott ist da. Wir haben das gespürt. Wenn man so etwas erlebt, dann ist natürlich der Wunsch auch da, dass es irgendwie so bleibt auch, dass es nicht weggeht. Das wäre schön, wenn es weitergeht, weil es so ein bisschen ein Vorgeschmack auf den Himmel ist. Eine schöne Experience, eine Erfahrung. Man sagt ja im Englisch auch, it's a mountaintop experience. Ein Erlebnis auf einer Bergspitze, ganz hoch. Ja, darum geht es heute. Es geht um drei Jünger von Jesus, mit Jesus, die hoch auf einem Berg mit ihm waren. Ich nehme an, vielleicht kommt der englische Begriff sogar daher, aus dieser Geschichte. Und da geht es für uns jedenfalls los in Lukas 9. Ja? Lukas Kapitel 9. Kyle hat ja letzte Woche die erste Hälfte von Lukas 9 betrachtet, wo verschiedene Themen angesprochen wurden. Für unser Thema heute sind vor allem zwei Stellen aus dem Abschnitt davor wichtig. Da hatte ab Vers 18 Jesus mal die Jünger gefragt, was die Menschen von ihm halten. Und als sie geantwortet haben, ja, vielleicht ein Prophet oder irgendwas, dann hat er sie gefragt, was sie meinten, und Petrus hatte für sie geantwortet, du bist der von Gott gesandte Messias. Das war für sie derjenige, auf den alle im Volk gewartet haben. Und dann kam noch das zweite Stelle, die wichtig ist, ist eben auch, damit die Jünger einfach nicht falsche Verständnisse haben, was es heißt, ein Messias zu sein. In Vers 22, der Menschensohn wird vieles erleiden müssen von den Ratsältesten, den hohen Priestern und Gesetzeslehrer verworfen werden. Er wird getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Das ist in Lukas 9, 20 und 22 zwei Dinge, die wichtig sind. Sie bekennen, dass er Messias ist, und dann sagt er selbst, ich werde misshandelt, getötet werden, aber dann auferstehen. Man muss dazu sagen, diese Worte, die Jesus gesagt hat, die passten überhaupt nicht zu der Vorstellung damals von einem Messias. Im Allgemeinen war die Vorstellung, dass der Messias so etwa so wie König David sein und überall alle Feinde von dem Volk praktisch in die Flucht schlagen. Überall siegreich sein. Und da brauchen die Jünger eine Korrektur in ihrer Vorstellung davon, was sie mit diesem Begriff Messias verbinden sollen. Behalte diese zwei Dinge im Kopf, während wir unsere Geschichte für heute lesen. Wir lesen Lukas 9, ab Vers 28. Etwa 8 Tage, nachdem Jesus das gesagt hatte, nahm er Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und seine Kleider wurden strahlend weiß. Auf einmal erschienen 2 Männer im himmlischen Glanz und redeten mit Jesus. Es waren Mose und Elia. Sie sprachen mit ihm über das Ende, das ihm in Jerusalem bevorstand und wie sich damit sein Auftrag erfüllen würde. Der Schlaf hatte Petrus und seine Gefährten überwältigt. Und als sie aufwachten, sahen sie Jesus in seinem himmlischen Glanz und die beiden Männer, die bei ihm standen. Als diese im Begriff waren, von ihm wegzugehen, sagte Petrus zu Jesus: Meister, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose, eine für Elia. Doch Petrus wusste selbst nicht, was er da sagte. Während er noch redete, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Als die Wolke sie ganz einhüllte, fürchteten sich die Jünger und aus der Wolke sprach eine Stimme: Dies ist mein Sohn, mein Auserwählter, auf ihn sollt ihr hören. Als die Stimme aufgehört hatte zu reden, war er nur noch Jesus da. Und die Jünger schwiegen über das, was sie erlebt hatten. Sie erzählten in jener Zeit niemand etwas davon. Wir wissen nicht, warum Jesus nur die 3 Jünger mitnahm, Petrus und Johannes und Jakobus. Immer wieder hat er das getan. Zum Beispiel hat er nur die drei mitgenommen, als er, glaube ich, in Kapitel 8 steht es, dass er ein Mädchen vom Tod wieder auferweckt hatte. War nur die 3 dabei. Die Tochter von Jairus. Und zuerst, als sie auf den Berg ankamen, tut Jesus das, was er meistens auf dem Berg tut. Man immer wieder sieht, also er geht auf den Berg allein und was tut er? Er betet, er redet mit Gott. Und dabei sind die 3 eingeschlafen. Das ist nicht das erste Mal, dass sie dann einschlafen, während Jesus betet. Vielleicht waren sie einfach müde von dem Weg nach oben. Auf einmal ist etwas geschehen, was die Jünger in ihren verrücktesten Träumen sich nicht vorstellen konnten. Jesus wird strahlend weiß und dann auf einmal tauchen Mose und Elia aus, die auch so aussehen. 2 ihre große Helden. Das Thema von ihrem Gespräch war, was in Jerusalem auf ihn zukommt. Oder wie hier steht, das Ende in Jerusalem. Eigentlich heißt das Wort wörtlich das Exodus. Ja, das ist eigentlich das 2. Buch Mose, also das Exodus, das Ausgang. Wo es um den Ausgang von dem Volk Israel aus Ägypten. Ein schönes Wortspiel. Jedenfalls, als die Jünger das mitbekommen, die 3, und praktisch das versuchen zu erfassen und begreifen, dann sieht es so aus, als würden Mose und Elia gehen. Und Petrus sagt: Moment, lass uns mal eine Hütte bauen. 3 Hütten bauen. Mose, Elia, Jesus. Dann können wir dieses tolle Erlebnis ein bisschen hinausziehen. Das gehörte natürlich, oder sagen wir mal so, es gehörte zu der Vorstellung damals von diesem Messias. Er sollte natürlich, wie ich gesagt habe, militärisch praktisch siegen, alle Feinde besiegen. Und dann soll er eine Herrschaft aufrichten und Mose und Elia sollen praktisch mit ihm zusammen herrschen. So haben sie sich das zusammengereimt. Das war die gängige Vorstellung. Und Petrus denkt, okay, vielleicht kommt es jetzt. Und er will es fördern, wenn das so sein soll. Auf jeden Fall will er, dass dieses Erlebnis nicht so schnell vorbei ist. Er will es auskosten. Leider hat er keinen Einfluss darauf. Auf einmal kam eine Wolke von Gott und eine Stimme aus der Wolke. Da steht, dieses mein Sohn, mein Auserwählter, auf ihn sollt ihr hören. Und dann verschwand die Wolke und nur Jesus war da. Dieser ist mein Sohn, mein Auserwählter. Auf ihn sollt ihr hören. Dieser Satz ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass die Juden, wenn sie von der Schrift redeten, sagten die einfach oft im Allgemeinen, es steht in Mose und den Propheten das Folgende. Ja, das heißt, praktisch für sie, wenn man sagt Mose und die Propheten, das umfasste das Ganze, was wir das Alte Testament nennen. Das war für sie ihre Autorität. Und jetzt sagt Gott zu den dreien, das ist mein geliebter Sohn, mein Auserwählter. Auf ihn sollt ihr hören. Nicht mehr sind Mose und Elia die Schrift, die alte Schrift entscheidend, sondern Jesus ist entscheidend, sein Sohn. Wow, wenn man das liest einfach und das einfach so drüber nachdenkt, das war für die drei bestimmt ein tolles Erlebnis. Und einfach den Kopf so, das alles zu begreifen und zu verarbeiten, das war toll. Die haben selbst die Stimme Gottes gehört. Sie haben selbst Jesus gesehen, wie er so strahlend weiß war. Und dann eben Mose und Elia. Und toll war das bestimmt. Überwältigend. Kein Wunder, dass Jesus das, oder Petrus das hinausziehen wollte. Also kein Wunder. Hätte ich wahrscheinlich auch gewollt. Aber es blieb leider nicht lange. In Markus-Evangelium steht sogar, dass sie sollten das nicht weitersagen, bis Jesus wieder von den Toten auferstanden ist. Wie kann man das für sich behalten, was man da erlebt hatte? So ein tolles Erlebnis. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn sie wieder von dem Berg runterkommen, da sind sie noch voll mit diesen Erlebnissen. Die versuchen das alles zu begreifen und wirklich für sich auch zu behalten. Und dann kommen sie runter vom Berg. Und was wartet auf sie, wenn die ankommen? In Markus steht, als sie zu den anderen Jungen kamen, fanden sie diese von einer großen Menge umringt und im Streit mit Gesetzeslehrern. Oben war kein Streit, aber unten, ja. Streit mit Gesetzeslehrern, die offensichtlich nicht glauben. Dazu kommt dann ein Mann, der auftaucht, der einen besessenen Sohn hat, sein einziges Kind. Wird von einem bösen Geist gepackt, hat Angst, dass er sein Leben dadurch verliert. Und dann kommt noch dazu, dass die Jünger es nicht schaffen, diesen Geist auszutreiben, sind unfähig, obwohl sie eigentlich am Anfang von Kapitel 9 lesen wir, wie Jesus ihnen die Macht gegeben hat. Ich denke, wenn man das alles versucht sich vorzustellen, wäre ich Petrus, hätte ich gesagt, wollen wir nicht wieder auf den Berg gehen? Das ist viel schöner da oben. Ja? Lieber dieses Böse und Streit und alles, dann lassen wir das hinter uns, gehen wir wieder nach oben. Hier ist zu anstrengend. Wir freuen uns, wenn es Zeiten gibt, wo es uns gut geht, wo alles glatt läuft, wo wir uns Gott nahe fühlen. Wir freuen uns, wenn wir seine Führung erleben oder seine Gegenwart spüren. Wo das Leben einfach so richtig gut ist. So war es für die Jünger auf dem Berg. Aber wisst ihr, wie oft sie das erlebt haben? Das war das einzige Mal. Und wie oft die den Streit und Böse und alles andere erlebt haben? Fast tagtäglich. Die Zeiten, wo man Dinge erlebt, wie diese auf dem Berg, also diese besonderen Momente, die es gibt, im Glauben, hoffe ich, für euch, die sind Geschenke von Gott, die wir genießen dürfen, die uns stärken dürfen und sollen. Aber das ist nicht das Leben. Das ist nicht, was wir meistens im Alltag erleben. Im Alltag erleben wir die Menschen, die stressig sind und Streit verursachen und vielleicht sogar Böses im Schilde führen. Es ist in den Auseinandersetzungen in unserem Alltag, wo unser Glaube eigentlich gefordert ist. Denn wenn wir denken, wenn es alles gut läuft, wenn diese tolle Erfahrung auf dem Berg so schön sind, das fordert unser Glauben nicht heraus. Wir nehmen das an, wo der Glaube gefordert wird, wo wir Gott vertrauen müssen, ist im Tal, wo es diese Dinge gibt, die, ja, die böse sind, die gegen Gott sind. Auf dem Berg ist zwar schön, aber im Tal ist, wo der Alltag ist. In dieser Geschichte, in dieser zweiten Geschichte, ich will das nicht von vorn bis hinten lesen, ich nehme von zwei Evangelien, hier in Lukas und auch in Markus, wo das ausführlich beschildert wird, da finde ich zwei Fragen. In diesem Ereignis, die vielleicht für uns sehr wichtig und hilfreich sind. In Markus 9, ist die erste Frage. Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist, dass ihm das widerfährt, also mit dem besessenen bösen Geist. Und er sprach von Kind auf und oft hat er ins Feuer geworfen, im Wasser geworfen, das ihn umbrachte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, dieser Vater hat so lange schon mit dem Schicksal seines Sohnes gehadert oder damit immer wieder sich damit auseinandersetzen müssen, dass er irgendwann vielleicht sogar ein bisschen die Hoffnung aufgegeben hat. Oder hat Angst wirklich, dass es überhaupt nie besser wird. Vielleicht kam auch, weil es schon länger der Fall ist, kam auch der Zweifel, wo er denkt, okay, bin ich schuld? Habe ich irgendwas getan, dass der Sohn so ist? Dass es diesen Zustand gibt? Habe ich das verdient? Das ist ja die eine Seite, die andere Seite ist eben, dass er irgendeine Hoffnung nicht auch ganz nicht aufgeben will. Und er klammert sich an jedem Strohhalm. deshalb sagt er, wenn du kannst, so erbarme dich. Und da diese Worte von, bringen aber einen Taler von Jesus, wenn ich kann, das ist ja nicht die Frage. Die Frage ist, ob du glaubst. Und da schrieb er also eigentlich eine Bitte in einem gewissen Sinne. Er sagte, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Der Mann war ehrlich genug, um zu sagen, okay, wir sind in einer Lage, wo wir zwar glauben, aber immer noch ist immer wieder taucht Zweifel auf oder Dinge, wo wir sagen würden, okay, das ist nicht richtig Glauben. Nicht richtig ein Überzeugen, dieses immer wieder ein Ja, Aber. Oder Wenn. Vielleicht ist der Zweifel mehr an uns selbst als an Gott. Und indirekt ist es dann ein Zweifel an Gott, weil wir zweifeln, ob er barmherzig genug ist. Wir wagen es kaum zu glauben. Doch Jesus sagt, alle sind möglich dem, der glaubt. So ist diese, ich sag mal einfach, Stoßgebet von dem Vater ein Gebet für uns auch. Denn wir können auch sagen, ja, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Denn Gott ist in der Lage, auch das zu schenken, was fehlt. Das ist eine wichtige Bitte. Die erste Frage. Die zweite Frage ist in Markus 9. Als Jesus später im Haus war, fragten ihn die Jünger, warum konnten wir den Geist nicht austreiben? Solche Geister können nur durch Gebet ausgetrieben werden, erwiderte Jesus. Und da habe ich lange darüber nachgedacht. Was heißt das eigentlich? Im Kapitel 9, Vers 1 steht, dass er die Macht gegeben hat über die bösen Geister. Und dann sagt er, okay, jetzt musst du Gebet haben. Nur durch Gebet geht es. Aber er hatte selbst nicht gebetet. Man sieht nicht, dass er da gebetet hat oder irgendwas. So habe ich immer wieder mal überlegt, was hat er wirklich gemeint da? Muss er irgendwie, gibt es eine Zauberformel? Nein, das kann ich nicht, glaube ich nicht. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber ich denke, eine Möglichkeit ist, ich habe das vor kurzem gelesen, was war für mich sehr einleuchtend, hat mich sehr angesprochen auch. Die Jünger haben Macht bekommen, im Jesu Namen zu handeln. Könnte es sein, dass in diesem Moment, wo Jesus nicht da ist und um sie geht, wo sie auf ihn warten und jemand auf sie zukommt, dass sie sagen, ja, das packen wir. Und dann geht er, wenn es dazu kommt, dass es mehr um mich geht und was ich kann, dann geht es weniger um die Ehre von Jesus. Und dann verlieren wir, glaube ich, verlieren die Jünger diese Macht im Namen Jesu, weil sie nicht im Namen Jesu handeln, sondern in ihrem eigenen Namen handeln. Weil es um sie geht. Denn wenn wir mit Jesus gehen, wenn wir seine Nachfolger sind, dann handeln wir in allem, was wir tun, in seinem Namen, zu seiner Ehre. Und irgendwas, was wir in seinem Namen tun, was wir nicht aus unserer eigenen Kraft tun können, das tun wir aus seiner Kraft, aber es muss um seine Ehre gehen. Wir sind von ihm und seiner Kraft abhängig, denn Jesus hat in Johannes gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, was wirklich was ausrichtet im Reich Gottes. Wenn wir als Bürger von seinem Reich in dieser Welt leben und handeln wollen, dann brauchen wir eine Abhängigkeit zu ihm. Und nichts drückt diese Abhängigkeit mehr aus als Gebet. Wenn wir beten zu Gott und wir wollen von ihm etwas, Wir erkennen damit an, dass wir alleine die Kraft nicht haben und dass wir Jesus brauchen. Diese Worte: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Darüber müssen wir nachdenken. Denn Gott ist es, der uns befähigt. Es gibt, glaube ich, keine Zauberformel für das Wirken in dieser Welt. Eins hilft, und das ist einfach meine Erfahrung über die Jahre. Für mich muss ich sagen, mein Wirken für den Herrn und sein Königreich in all dem, was passiert. Ob es gegen Stress oder Streit oder irgendwelche finstere Geschehnisse, hat dann geklappt, wenn ich seine Nähe gesucht habe. Wenn ich in seiner Nähe gelebt habe und aus seiner Nähe heraus in diese Welt gewirkt habe. Wenn wir seine Nähe suchen, wenn wir diese wunderbare Bergspitze-Erfahrungen haben, indem wir seine Nähe spüren, dann müssen wir aus dieser Nähe heraus in den Tal gehen und die Menschen dienen. Jesus zur Ehre leben. Das habe ich erlebt und ich bin ja manchmal über mich selbst erstaunt, wenn ich erkenne, dass ich dennoch oft immer wieder mal versäume, seine Nähe zu suchen. Man kommt in dem Alltag, in dem Leben und dann merkt man, ach, Gott ist eigentlich ein bisschen weit weg. Bin selbst mehr beschäftigt und so weiter. Die Herausforderung ist, in seiner Nähe zu leben und aus seiner Nähe gegen das Böse, gegen alles Widergöttliche zu handeln. Ich würde gerne auch über den Rest von Kapitel 9 reden, denn da geht es um die eigentlichen Eigenschaften, die wir haben sollen als Bürger in seinem Reich, aber ich glaube, die Zeit lässt es nicht zu. Aber ich habe auch ein paar Fragen für euch zum Nachdenken. Wir machen keine Gruppen, weil wir nachher, ich möchte euch nachher über das, was in Kenia passiert ist, wo ich da war, berichten. Aber diese Fragen sind mehr so zum eigenen Nachdenken. Wer will, kann mal auch ein Bild machen oder was auch immer. Die Frage, was will Gott dir in dieser Geschichte, was wir gerade gelebt haben am Anfang, von der Verklärung zeigen? Was will er dir zeigen, was will er klar machen? Was zeigt uns dieses Ereignis von den Jüngern und dem unreinen Geist über unsere Fähigkeit, anderen Menschen zu helfen und Gottes Reich sichtbar und anschaulich zu machen? Und vor allem die dritte Frage geht mir, wie willst du Gottes Nähe im Tal, nicht auf dem Berg, in deinem Alltag suchen und wirklich nah bei ihm sein und nicht nur am Sonntag? Mein Gebet, dass wir genau das tun. Ja. Lass uns beten zum Schluss. Vater, danke, dass du uns das Vorrecht gegeben hast, deine Kinder zu sein, Bürger in deinem Reich, zu deiner Ehre zu leben. Lass uns immer wieder deine Nähe suchen. Und aus dieser Nähe in dieser Welt handeln, zu deiner Ehre, Herr. Zeig uns, wo wir, ja, wo es diese Gelegenheiten gibt. Und gib uns den Mut, auch zu handeln. Und den Glauben, wenn wir nicht glauben. In Jesu Namen und zu deiner Ehre beten wir. Amen.